Hallo Friederike.
Hallo Steffen.
Ja, da sitzen wir wieder in Zürich, nicht mehr in Berlin.
Was auch schön ist, denn hier ist es winterlich verschneit.
So ist's. Was machen wir denn heute?
Wir machen heute in unserem Podcast Was ist richtig?
Der forensische Podcast.
Eine Folge zum Thema Übergangsmanagement. Warum ist das eigentlich wichtig?
Müssen wir das unseren Zuhörerinnen erklären, was wir meinen?
Ich glaube schon.
Okay, dann schieß mal los.
Also, Übertritt meint hier alle Bewegungen zwischen verschiedenen Diensten, die mit einem Patienten, Klienten oder einer Patientin oder Klientin zu tun haben können, sei es von stationär nach ambulant, sei es von Gefängnis nach allgemeinpsychiatrisch oder in eine ambulante Nachsorgeeinrichtung.
Wir gucken uns die Schnittstellen.
Wir gucken Schnittstellen an.
Okay.
Und dazu ein paar Facts.
Bitte.
Im Übertritt sind nämlich viele Risiken anzutreffen.
Ja, weil das eine instabile Situation ist und Instabilität ist nie gut, wenn man vorher Stabilität versucht hat herzustellen.
Oder anders gesagt, wenn enge Grenzen weit werden, kann man sich ein bisschen verloren fühlen.
Ah, die Öffnung von zunächst beschränkten Freiräumen. Ja?
Ich sage dazu mal ein paar statistische Dinge. Zum Beispiel ist es so, dass der Großteil von Krankheitsrückfällen sich innerhalb der ersten 12 Monate nach einem stationären Aufenthalt ereignet.
Das gilt jetzt sozusagen für die allgemeine Psychiatrie sozusagen.
Ganz genau. Mhm. Aber auch ein Großteil der kriminellen Rückfälle ereignet sich innerhalb der ersten 18 Monate nach der Entlassung aus dem psychiatrischen Maßregel- oder Maßnahmevollzug.
Das ist es so.
Wir haben es aber auch gehäuft mit Überdosis-Todesfällen durch Opioide zu tun bei schnellen Entlassungen aus stationären Settings.
Das ist so dein Thema.
Das ist mein Thema. Und das Risiko von einem Suizid ist nach einem stationären Austritt in den ersten 2 Wochen am höchsten.
Das heißt, es ist gar kein spezifisch forensisches Thema, sondern es betrifft die Psychiatrie ganz allgemein, dass das ein Zeitraum ist, den wir uns genau angucken müssen. Denn dort bestehen Belastungen, die dazu führen, dass vorher ganz gute, positive Verläufe gefährdet sind.
In der Tat, es ist ein allgemeines Thema und trotzdem auch ein forensisches, denn das haben wir eigentlich, glaube ich, noch nie gesagt. Es ist ja nicht so, als gibt es die große Gruppe der allgemeinpsychiatrischen Patientinnen und eine andere Gruppe der forensischen Patientinnen, sondern diese waren zumeist irgendwann schon mal allgemeinpsychiatrisch und werden es nach der forensischen Behandlung oft auch, weil sie auf eine lebenslange psychiatrische Behandlung angewiesen sind.
Das ist gut, dass du da nochmal darauf hinweist, dass es sind ja große Schnittmengen, die wir da betreuen, wo man sagen muss, das sind Patienten, die so zwischen den Stühlen stehen. Einerseits haben sie Straffälligkeit aufzuweisen in der Biografie, haben aber auch psychische Störungen aufzuweisen in der Biografie. Und dann ist es manchmal schwierig zu sagen, was gehört wohin.
Insofern, liebe Allgemeinpsychiaterinnen, versteht diesen Podcast auch als ein Appell zu mehr gemeinsamem Übertrittsmanagement.
Das stimmt. Und vor allem ist es auch wichtig, weil wir können ja als Forensiker manchmal verstehen, dass die Kollegen in der Allgemeinpsychiatrie so mit unserer Klientel ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben. Die sind lästig, die sind laut, die sind frech, die machen nicht immer das, was sie sollen, die sind nicht besonders adhärent an die Therapie, laufen weg, kiffen während der stationären Behandlung, verlängern den Ausgang und so weiter.
Klingt eigentlich wie eine Berufsschule.
Ja, es sind ja jugendtypische Verhaltensweisen. Da kann man jetzt lange diskutieren, ob Dissozialität nicht auch was Jugendtypisches hat. Ja, ein bisschen schon. Aber deswegen plädieren wir und werben wir hier auch ein bisschen dafür, gerade weil die Forensik sich nicht um alles kümmern kann, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen manchmal begrenzt sind, braucht es an anderen Stellen der Psychiatrie Expertise, um mit diesen schwierigen Menschen umzugehen und gerade das Übergangsmanagement gut zu gestalten. Das Übertrittsmanagement.
Übertritts- oder Gangsmanagement wäre also alles, was den Übergang vom stationären, gesicherten zum ambulanten, offenen Setting betrifft und erreichte Behandlungseffekte aufrechterhalten soll, zur Verbesserung der Kriminalprognose beitragen soll und fortbestehende Risiken durch die frühzeitige Identifikation neuer Risiken und deren Management kontrolliert.
Und daraus machen wir hinterher so ein Leistungsnachweis. Da müssen die Leute dann so per Multiple-Choice ankreuzen.
Was ist Übergangsmanagement?
Okay.
Genau, und dazu gehört einerseits das große Thema Lockerung mit Lockerungsprognosen. Mhm. Dazu gehört das große Thema Fallkonzept und das Thema Entlassprognose sowie ambulante Maßnahme Weiterführung, aber auch das Thema Resozialisierung und Risikoorientierung.
Das klingt jetzt so furchtbar abstrakt. Ich würde es gerne mal von der ganz pragmatischen Seite angehen. Eigentlich ist doch das Wichtigste, wer macht was, oder?
Und da ist wieder ganz einfach zu sagen, wenn alle miteinander kommunizieren, dann ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite.
Das stimmt. Kommunikation ist ein ganz wichtiger Faktor.
Wie in allen Beziehungen, ne?
Ja, wenn du das so sagst, oder möchtest du jetzt die Kiste aufmachen?
Du nein.
Okay,
ja.
Dann bleiben wir beim Übertritts- oder Übergangsmanagement.
Genau, und das fängt eigentlich schon an mit dem Eintritt in die Institution. Das ist vielleicht ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass alle Institutionen, die kriminoprotektiv ausgerichtet sein sollen, dieses Vollzugsziel von Anfang an mitdenken sollen und auch entsprechend ausgestaltet sein sollen. Das heißt sowas wie Kontakt zur Familie, Kontakt zu Beziehungspartnern, Ausgänge, Besuche, Urlaube und all diese Sachen sollten eigentlich relativ früh im Straf- und Maßnahmevollzug eine Rolle spielen können.
Das kann man gar nicht oft genug betonen, weil die vermeintliche Höchstdauer von Maßnahmen, 5 Jahre, verführt ja so ein bisschen dazu, ach, wir haben ja Zeit. Aber eigentlich ist das ja von der Denkweise falsch, weil wir sollen ja so schnell wie möglich dafür sorgen, dass eine Entlassperspektive umgesetzt werden kann. Denn Unterbringung, zwangsweise Behandlung, ist ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte und diese braucht eine besondere Rechtfertigung, die Gefährlichkeit. Und wenn wir sie schnell im Griff haben, fällt auch die Grundlage weg, jemanden eigentlich hinter Gittern, hinter Mauern zu halten.
Und unsere Pflicht ist, die Wiederaufnahme des Rechtsbrechenden in die Gesellschaft vorzubereiten.
So ist es. Die Resozialisierung und Rehabilitation.
Ganz genau. Nun, was brauchen wir? Am Anfang ein Fallkonzept. Das heißt, wir brauchen die Kenntnis über die individuellen Hintergründe der Delinquenz. Wir brauchen daraus resultierte Risiken, die umschrieben sind. Und wir müssen formulieren, wie wir diese Risiken durch Behandlung minimieren können und welche Risiken wir gar nicht erst angehen können und die vielleicht fortbestehen bleiben, wo man also entsprechende Risk-Management-Strategien ableiten muss.
Wobei man nochmal darauf hinweisen muss, wir Forensiker haben ja, also es ist manchmal etwas leichter in der Allgemeinpsychiatrie zu sagen, es geht vor allem um die Diagnose und daraus ergeben sich Behandlungsstrategien. Aber der Forensiker muss ja noch ein bisschen weiter den Blick öffnen, weil wir wissen, dass jenseits von Psychopathologie, also Gestörtheit der Psyche, noch andere Faktoren zu kriminellem Verhalten beitragen. Das haben wir eben auch mit im Blick.
Und darüber haben wir ja schon viele Folgen gemacht. Und es ist eben so ein erweitertes Fallkonzept, was all diese Dinge vor allem dann auch über die Zeit monitorisieren muss und immer wieder die Ursachen der Delinquenz in der Vergangenheit zur Motivation weiterer krimineller Handlungen in der Zukunft ausbalancieren muss.
Jawohl.
Genau. Nun ist es so, dass wir das ja nicht so ganz Pi mal Daumen machen, so nach dem Motto, der Patient, der wirkt so sympathisch, dem geben wir mal Lockerungen. Und der andere, der immer so ein bisschen unfreundlich nie guten Morgen sagt, der muss noch ein bisschen warten.
Trifft man aber immer wieder an, nicht? Nach dem Motto, ach, jetzt seien Sie doch nicht so streng, Herr Doktor, geben Sie ihm doch ein bisschen Freiheit. Oder aber, Mensch, der ist jetzt schon so lange da, da müssen wir doch mal lockern. Das ist falsch. Und genauso wie, so jetzt ist er auf der weniger gesicherten Station, jetzt fangen wir auch mal an, hier die Tür zu öffnen. Der soll jetzt in den Garten gehen, der soll jetzt ins Gelände gehen und so weiter. Das ist beides nicht korrekt, weil es pauschalisiert und nicht individuelle Fallkonzeption zugrunde liegt.
In der Tat. Und deswegen müssen wir eigentlich von einem kalkulierten Risiko ausgehen, was immer besteht, wenn wir lockern. Lockern bedeutet sowas von begleitete Ausgänge auf dem Areal bis hin zu unbegleiteten Übernachtungsurlauben vielleicht innerhalb der Familie. Und dafür müssen wir eigentlich sowas machen wie eine integrierte Risikoprognose. Mhm. Das heißt, dass wir auf der einen Seite psychopathologische Elemente beurteilen und auf der anderen Seite aber mit strukturierten Risikoerfassungsinstrumenten, die auf bestimmte Szenarien ausgerichtet sind, ein strukturiertes Beurteilungsverfahren machen.
Ja, wir denken ganz viel darüber nach, was passieren könnte, um daraus zu überlegen, wie kann man präventiv vorher eingreifen, dass sowas nicht passiert und sich die Gefährlichkeit nicht wieder konstelliert oder realisiert.
Genau, und um das mal ein bisschen konkreter zu machen, ja, würde das vielleicht bedeuten, dass jemand, der eine langjährige Alkoholabhängigkeit aufgewiesen hat, vielleicht in den ersten Lockerungsmonaten eine Medikation einnehmen will, die ihn dabei unterstützt, kein Craving nach Alkohol zu haben.
Und den Suchtdruck nicht so spürt.
Den Suchtdruck nicht zu spüren. Oder es könnte bedeuten, dass man, wenn man dabei ist, eine Wohneinrichtung für einen Klienten auszuwählen, sich überlegt, welche situativen oder milieubezogenen Faktoren haben eine Rolle gespielt und sich bewusst eine Wohneinrichtung aussucht, die genau dem etwas entgegensetzt.
Und die man dann auch informiert über das, was man über den Klienten oder Patienten weiß und vor allem auch, woran man erkennt, dass sich die Situation möglicherweise verschlechtert. Dass die sozusagen nicht alles selber erfahren müssen, sondern von uns Informationen kriegen, die vorher in geschützterem, beengterem Rahmen gearbeitet haben, die wissen, wo kann es stabilitätsgefährdende Momente geben. Und die, auf die muss man dann die weiterführenden Behandler vorbereiten.
Und das ist eigentlich das A und O.
Genau.
Was sagst du denn jetzt dazu, wenn wir aus dem Ambulatorium entlassen wollen in die Allgemeinpsychiatrie und die Kollegen dann ganz gerne ein Übertrittsgespräch ablehnen, weil sie gerne sagen, der Kurzaustrittsbericht reicht?
Da würden wir sagen, ich würde euch raten, viel von jemandem zu wissen und nicht nur so Plotpoints, an denen man sich vielleicht ganz grob orientiert. Aber es geht ja um die individuelle und die detaillierte und differenzierte Risikobetrachtung.
Und man muss ja mit Fug und Recht sagen, ihr habt mit den Patienten 3 bis 7, 8 Jahre gearbeitet, oft. Wir haben noch mal 1 bis 5 Jahre mit den Patientinnen gearbeitet. Insofern ist auch wirklich da eine tiefe Beziehung entstanden, wo man eben auch Dinge weiß, die funktioniert haben, die quasi zwischen den Zeilen weitergegeben werden können. Und insofern auch hier wäre Kommunikation unheimlich wichtig. Gut, was wir dann machen in der Forensik ist, wenn ihr quasi kurz vor der Entlassung eines Klienten oder eines Patienten steht, ist, dass ihr den sogenannten sozialen Empfangsraum vorbereitet.
Genau.
Was ist das denn?
Das ist sozusagen die Situation, die soziale Situation, in die jemand zurückkehrt. Mit wem hat er zu tun? Wo wohnt er? Wie strukturiert er seinen Tag? Wie ist er finanziell versorgt? Wie ist er medizinisch versorgt? All diese Dinge, die viele unserer Patienten ja nicht mehr haben, weil sie unter Umständen durch die Straffälligkeit und ihre psychische Krankheit aus normalen Lebensbezügen herausgerissen wurden und die Krankheit und die Straffälligkeit verhindert haben, dass sie ohne weiteres wieder dahin zurückkehren können. Und manchmal muss man ja auch sagen, das Milieu, aus dem sie kommen, ist vielleicht nicht so besonders günstig.
Ja, oder es haben auch so lange intramurale Zeiten stattgefunden, dass nicht ganz mit den Fortschritten der Postmoderne mitgegangen werden konnte.
Ganz simples Beispiel. Manche unserer Patienten können ja zum Beispiel mit modernen Kommunikationssystemen oder den Automaten im öffentlichen Verkehr gar nicht umgehen. Man braucht eine Geldkarte, man kann gar nicht mehr mit Bargeld zahlen, telefonieren geht nur noch mit Handy, das haben sie auch lange Zeit nicht gehabt und so weiter. Das sind Herausforderungen, die muss man sich erstmal klar machen. Und da ist sozusagen so eine ganz alltagspraktische Begleitung wichtig, um überhaupt auszuloten, wo treten denn überhaupt Probleme auf?
In der Tat. Und dafür ist auch genau in diesem Übertrittsmoment eine enge Betreuung notwendig, um zu gucken, welche Probleme treten denn wirklich auf und mit welchen hat man vielleicht auch gar nicht gerechnet.
Genau.
Oft ist es zum Beispiel so, dass uns Patienten sagen, wenn sie zu Fuß zu uns kommen und am See entlang gehen, dass da so viel gekifft wird und es so viel danach riecht, dass das für die eine Riesenherausforderung ist, abstinent hier oben anzukommen.
Und eigentlich wollen sie Geld sparen und für sozusagen den Weg mit dem Tram nichts, kein Geld ausgeben. Mhm. Dann gehen sie zu Fuß, aber setzen sich einer Gefährdung aus, die sie vielleicht vermeiden sollen. Und man könnte überlegen, woher kriegt man vielleicht die Finanzierung für das Ticket?
Oder versucht man es mal mit einer CBD-Behandlung.
Oder so. Wobei Abstinenz ist ja prinzipiell eher anzustreben, nicht? In besonderen Ausnahmefällen kann man sich ja dazu durchringen zu sagen, okay, wir machen so einen Mittelweg mit so einem Ersatzstoff.
Wobei das Thema Zieloffenheit ja da immer mehr in den Vordergrund kommt.
Friederike, unbedingt.
Gut. Von juristischer Seite haben wir so ein bisschen Hilfe im Übertritt und das sind einerseits die Bewährungshelfenden, und auf der anderen Seite zusätzlich angeordnete Weisungen.
Toller Begriff, Bewährungshilfe. Super.
Ja, ich muss auch sagen, ich nenne sie immer wieder gerne, da das Mittel der Bewährungshilfe der persönliche Kontakt meistens mit einem Vertreter der Bewährungs- und Vollzugsdienste ist, hängt die tatsächlich, finde ich, in der Qualität sehr vom einzelnen Engagementniveau dieser Mitarbeitenden ab.
Ja, wobei man auch sagen muss, wichtig ist darauf hinzuweisen, dass natürlich auch die Arbeitsbelastung gut sei, also im Sinne von adäquat sein muss. Denn wenn du Situationen hast, wo jemand viele Leute zu betreuen hat, dann bleibt für jeden Einzelnen weniger Zeit. Man kann die weniger kennenlernen, weniger begleiten. Aber hier muss sozusagen ganz besonders intensiv geworben werden, dass das System funktioniert, weil wir ja wissen, erstens, die Rückfälligkeitsgefahr ist hoch, aber wir wissen auch, dass wir eigentlich durch eine gute Nachsorge, Begleitung, Kontrolle, Überprüfung, Gespräche, Hilfsangebote Rückfälligkeit verhindern können. Es gibt ja kaum eine so effektive Maßnahme nachweislich, wie sozusagen die gute und intensive Nachbetreuung nach intramuraler Unterbringung.
In der Tat. Und das bedeutet einfach auch, dass man eine gewisse Zeit dafür investieren muss. Was diese Weisungen angeht, können das so Dinge sein wie Rayonverbote oder Berufsverbote, ein Waffenverbot, Abstinenzkontrollenauflagen oder Meldepflicht bei bestimmten Bewegungen innerhalb von verschiedenen Kantonen oder solche Dinge.
Wie siehst du denn das? Fühlst du dich dann sozusagen verpflichtet, das zu kontrollieren? Wie willst du denn zum Beispiel Waffenbesitz kontrollieren?
Also ich thematisiere das mit Patientinnen, bei denen eine Waffe im Anlassdelikt oder in Vordelikten involviert war. Und oft kriegt man ja das auch berichtet oder auch vielleicht, wenn eine Faszination besteht, sogar von sich aus berichtet, dass man erwägt, sich sowas wieder anzuschaffen. Und dann würde ich es erstmal mit dem Klienten problematisieren, aber dann auch erwägen, durchaus, vor allem, wenn sich dann krisenhafte Entwicklungen ergeben, das zu melden, unbedingt.
Aber auch hier geht es ja vor allem darum, eine Atmosphäre zu schaffen zwischen Therapeutin und Klientin und auch Patientin, in denen die das auch wagen, das zu benennen, wenn es ein Problem gab. Also wenn man so eine Haltung hat, wo es kaum, dass man erfährt, zack, sofort die ganze Maschinerie von Sanktion auf den Betroffenen einstürzt, ist das ja auch nicht besonders günstig. Ist aber manchmal auch schwierig, nicht? Weil die Juristen natürlich verlangen, dass man diese Dinge auch klar berichtet, weil sie unter Umständen ja strafrechtlich oder bewährungsmäßig relevant sein können, weil es ein Verstoß gegen Auflagen ist, der unter Umständen sanktioniert werden muss.
Von daher ist es ganz wichtig, dass man immer wieder mit den Patientinnen oder Klientinnen die Rahmenbedingungen gut bespricht und auch seine Doppelrolle deutlich macht. Ja. Vielleicht auch Themen definiert, die wirklich der intimen Dyade unterliegen, die nicht berichtet werden. Also ich sag mal aus dem klassischen analytischen Setting, wenn es dann um die Mutterbeziehung geht, wenn die keine Relevanz fürs Anlassdelikt hat, dann kann man die so lange bearbeiten, vielleicht wie Sinn macht, ohne dass das Eingang in irgendwelche Berichterstattung nach außen finden muss.
Moment. Wenn es keine Relevanz für die Rückfälligkeit hat, solltest du es doch gar nicht bearbeiten in der forensischen Psychotherapie. Doch.
Nein. Es ist ja ganz wichtig, mit Patienten intrinsisch motivierte Themen zu finden.
Wenn du es benutzt, um Motivationsarbeit
zum Beispiel,
zu machen, ja, dann ist ja, klar, dann oder hat es ja aber Sinn.
Ein besseres Verständnis für Identitätsbildung genau. herzustellen.
Aber dann machst du ja schon eine Verbindung zur Strafrechtlichkeit.
Das mag sein, aber trotzdem muss vielleicht jetzt der Jurist nicht jedes Detail am Ende genau. ja, über ja. die Mutter hören.
Das stimmt.
Ne? Und dann gibt es aber wieder Themen, wo man auch ganz klar deutlich machen muss, das ist auch meine Rolle, von potenziellen Gefahren zu berichten und auch eventuell Interventionen anzuregen. Ich mache es aber auch immer so, dass wenn die notwendig werden, dass ich das kommuniziere mit dem Patienten und es ankündige.
Aber das mit der Mutter ist ja noch relativ simpel. Das ist ja datenschutzrechtlich sowieso gar nicht fraglich, weil es geht um einen Dritten, über den du sowieso nicht ohne weiteres berichten darfst.
Ich möchte doch nur deutlich machen,
ich weiß es doch.
Dass es doch
Themen gibt. Ich wollte nur eine Fußnote machen.
Bitte. Wollen wir über deine Mutter reden?
Meine Mutter ist tot.
Oh.
Wollen wir darüber jetzt reden?
Oder
das hat mich nicht in Straffälligkeit gebracht. Gut. Weiter im Text.
Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Nein, dich aus dem Konzept bringen, das kann man ja fast überhaupt nicht. Du brauchst einen Moment des Innehaltens, um den Faden wieder aufzugreifen. Bitte.
Dann greife ich ihn bei Standards für ambulante Nachsorgeeinrichtungen
auf. Sehr gut.
Gut. Denn das sind wir unseren Ahnen schuldig oder so, könnte man jetzt noch sagen. Aber genau, also ganz wesentlich ist auf jeden Fall, dass wenn diese Mauern wegfallen, die euch ja auch unterstützen dabei, die Therapie in ein Milieu einzubetten, die bestimmte Strukturen möglich machen, auch eine hohe Frequenz von therapeutischen Kontakten, ist es umso wichtiger, dass im ambulanten Nachsorgesetting Teams gut aufgestellt sind aus multiprofessionellen Mitarbeitenden. Das sollen möglichst Pflege, soziale Arbeit, Psychologie, Ärzteschaft, vielleicht auch noch was Pädagogisches sein, um jeden Patienten situativ gut abfangen zu können. Es soll möglich sein, aufsuchende Angebote zu machen, eine intensive Kontaktpflege mit den ganzen involvierten Playern, dem sogenannten Helfernetz ist ganz wichtig. Und es muss eine Möglichkeit geben, Kriseninterventionen schnell aufzugleisen. Das heißt, man muss wissen bei jedem Patienten, was passiert bei welcher Konstellation.
Kann Krisenplan. Der
Krisenplan in der Allgemeinpsychiatrie stationär gehen? Muss das geschlossen sein? Muss man dann vielleicht Ausgänge streichen? Muss der Patient direkt in Sicherheitshaft? Und das sind alles Dinge, die muss man durchgespielt haben, bevor die Krise passiert.
Wobei man ja auch da jetzt darauf hinweisen muss, gute Nachsorge ist ja auch Networking, ne?
Absolut.
Weil du wissen musst, mit wem du es zu tun hast, den kannst du vorab darüber informieren, es gibt den Klienten oder Patienten, da könnte das und das passieren. Nicht, dass irgendwie die Situation entsteht und die Leute sagen, ja, von dem habe ich noch nie gehört.
Ups.
Ja, obwohl sie ihn gar nicht kennen müssen, aber sie müssen sozusagen vorbereitet sein, dass eine Anfrage von euch, uns, den Forensikern, an andere Institutionen kommt unter Umständen.
Absolut. Und da muss man zum Beispiel auch auf Wohneinrichtungen gut zugehen, denn Krisen ereignen sich ja meistens zu Krisenzeiten, also nachts oder am Wochenende und nicht in diesem 9-to-5 montags bis freitags.
Ja.
Und dann muss man vielleicht auch eine Wohneinrichtung gut schulen. Wie erkennt ihr eine Krise? Wie könnt ihr vorgehen? Wir sind da vielleicht gar nicht erreichbar. Wer sind dann Kontaktpersonen? Ab wann wird's heikel? Was solltet ihr vielleicht noch bei euch tragen können? Und da immer wieder in einem gemeinsamen Fallkonzept auch zu arbeiten. Gut ist, wenn diese Notfallpläne schriftlich festgehalten werden können. Und gut ist auch, wenn diese Teams Intervision und Supervision regelmäßig haben.
Also zur Schriftlichkeit ist es ja vor allem wichtig, dass von beiden Seiten so ein sogenanntes Commitment besteht. Also eine Verpflichtung, dass das, was da drin steht, sozusagen Gültigkeit hat. Und dazu dient das ja eigentlich, die Verschriftlichung. Es nützt nichts, wenn du dir selber einen Plan machst, aber diejenigen, die mitbeteiligt sind, davon nichts wissen und nicht ihr Okay gegeben haben. Das ist ja eigentlich das. Man macht ja einen Konsens, was kann ich mir zumuten, was geht nicht mehr und wer greift dann sozusagen, interveniert dann. Darum geht es ja bei solchen Verschriftlichungen.
Deswegen ist auch gut, wenn die kurz und knapp sind und nicht kryptisch und lang. Ganz genau. Und wenn dann so eine Nachsorge stattgefunden hat, dann kann man auch hoffen, dass dann der nächste Übertritt oder Übergang gut funktioniert. Denn das wäre ja bei unseren Klientinnen und Patientinnen eigentlich der Weg, vielleicht sogar aus einer Wohneinrichtung heraus in ein eigenständiges Wohnen, in eine eigenständige Tagesstruktur, vielleicht sogar im ersten Arbeitsmarkt. und wieder die Anbindung an eine allgemein psychiatrische Versorgung und keine forensische mehr.
Wir wollen uns ja überflüssig machen, ne?
Du, und das gelingt und gelingt nicht.
Nein, was ich meine ist, das Schönste ist, wenn es dann tatsächlich klappt, dass wir sozusagen mit unserer forensischen Expertise nicht mehr notwendig sind, weil möglicherweise Klient-Patientin es selber kann und sagt, ich brauche das und das und das. Oder wir das andere Hilfesystem befähigt haben, mit diesem Klienten, dieser Patientin gut umzugehen, dass genau das, was wir sonst immer im Auge gehabt haben, jetzt woanders geleistet werden kann.
Absolut. Genau. Wenn es uns nicht mehr braucht, dann wurde eigentlich alles richtig gemacht und hoffentlich braucht es uns in diesem Fall dann auch nie wieder.
Ja. Allerdings muss man auch sagen, dass das nun gar nicht mehr dann passiert, ist auch eher unwahrscheinlich, weil unsere, ja, es soll nicht despektierlich klingen, unsere Schäfchen haben ja eine Bürde zu tragen. Den wird ja immer wieder irgendwann aufs Butterbrot geschmiert, du warst im Knast, du warst in der Psychiatrie, du hast Suchtmittel konsumiert. Diese Dinge sind aktenkundig und können unter Umständen, wenn man es nicht die Stigma-Debatte anreißen, aber die können ihnen wieder auf die Füße fallen. Und das sind, darauf muss man, glaube ich, die Betroffenen auch vorbereiten, dass sie mit dem System gut umgehen müssen, weil sie auch in Zukunft mit ihrer Geschichte konfrontiert werden, die manchmal von Leuten überbetont wird, obwohl sie vielleicht gar nicht so bedeutsam ist und nur ein forensisches Label drauf war, obwohl es vielleicht auch das allgemeine psychiatrische Hilfesystem hätte richten können.
Oft ist es ja auch problematisch, wenn sich dann das Umfeld ändert. Also ich erinnere mich an einen Klienten, der sehr, sehr gut sich entwickelt hat, der auch relativ jung erst bei euch gewesen ist, dann lange auch noch in der forensischen Nachsorge, der eine Lehre absolvieren konnte, dann mit einem Teilpensum im ersten Arbeitsmarkt anfing. Und der hat dann eine Partnerin kennengelernt, die einfach eine Psychiatriegegnerin par excellence war, muss man sagen. Und die ihn sehr dazu motiviert hat, die Medikamente abzubauen.
Das ist der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben. Bei der Prüfung des sozialen Empfangsraums geht es auch darum, sich einen Eindruck zu verschaffen, mit wem hat jemand zu tun. Weil auch das wissen wir, ist auch empirisch belegt, der Kontakt mit therapiefeindlichen Bezugspersonen destabilisiert die Erfolge, die man vorher erreicht hat. In der Psychiatrie wie auch in der forensischen Psychiatrie.
Und in dem Fall war das ganz tragisch, weil der tatsächlich sich innerhalb sehr kurzer Zeit so destabilisiert hat, dass diese Frau dann auch gar nicht mehr mit ihm zusammenleben wollte und es auch erneut zu Delikten gekommen ist, weil die das sehr spät erst dann natürlich kommuniziert haben, um das zu vertuschen. Und das ist dann ganz schade, ne? Wenn 8 bis 10 Jahre Arbeit miteinander dann innerhalb von wenigen Wochen oft nur in die Binsen gehen.
Ja, das ist bedauerlich. Allerdings muss man es akzeptieren, dass es passieren kann, weil es ist ja auch so, dass die Betroffene hat ja auch wieder sozusagen Autonomie erreicht und auch das Recht, wieder so das Leben zu gestalten. Dass das ungünstig ist, ist leider auszuhalten. Menschen machen nicht immer das, was sinnvoll ist, weil Bedingungen halt dazu führen, dass sie Dinge sich zu Dingen entscheiden, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Aber es ist eben der Preis der Freiheit, wie man so schön sagt, oder? Jetzt wird's philosophisch.
Oder ich kontere mal mit, ich hatte Ihnen nie einen Rosengarten versprochen.
Ja, das stimmt. Ja. Genau. Es war aber nicht so, dass diese Geschichte, dieser Fall, den du gerade beschrieben hast, dass die Betroffene dann gefährdet war, sondern
nein,
das nicht. Das kann ja auch sein, nicht? Dass manche naiv sind und denken, ach, das wird schon mit viel Liebe, Zuneigung und viel Zeit verbringen. Das kann ja auch sehr heikel sein und ambivalent sein, nicht? Wenn es schlechter geht, kann es sein, dass Streit entsteht oder dass sozusagen die Erkrankung wieder ausbricht und dann sind die Leute im sozialen Nachraum auch die Gefährdeten. Das ist echt heikel. Da zeigt sich auch, dass Angehörigenarbeit so wichtig ist, dass die auch viel verstehen müssen von unserer Arbeit, was eigentlich der Sinn ist und wie Aggressivität, Straffälligkeit entsteht. Das ist ungeheuer wichtig. Wird manchmal auch noch ein bisschen vernachlässigt.
Ja, da kommt mir jetzt gerade ein anderer Fall in den Sinn, wo sich das Anlassdelikt tatsächlich gegen die Ehefrau gerichtet hat, im Rahmen häuslicher Gewalt. Und ich möchte es mal so sagen, es ist eine südländische konservative Familie, ja, wo vollkommen klar ist für alle, dass der Mann jetzt diese Maßnahme irgendwie durchstehen muss, aber dann auch wieder nach Hause geht.
Ja.
Und man kann auch mit der Frau gar nicht darüber reden, ob sie das so richtig will oder nicht,
ja, weil
das von allen so kolportiert wird, dass das das einzig Mögliche ist. Aber man kann mit ihr auch überhaupt nicht darüber sprechen, wie sie selber eine Sensibilität dafür entwickeln kann, in welchen Situationen vielleicht eine Streitsituation überhaupt entsteht oder kippen könnte.
Weil in ihrem gesellschaftlichen Umfeld die erneute Inanspruchnahme von Hilfe so als Nachteil oder als schlechte Entwicklung gesehen wird, oder woran denkst du, liegt das, dass es nicht passiert?
Ja, weil ihre Auffassung, glaube ich, als Ehefrau ist, dass sie ein Stück weit auch auszuhalten hat, wie der Mann ist. Dass das nicht in den wenigsten Familien vorkommt, dass mal die Hand ausrutscht, so wird es dann genannt. Mhm. Und also ich möchte sagen, die Verletzung der Frau ging deutlich über mal die Hand ausgerutscht hinaus.
Mhm.
Und es wird auch so wahrgenommen, dass die aktuelle Situation eine übermäßige Einmischung von Behörden in einen privaten Raum ist.
Mhm.
Und da fühlt man sich natürlich schlecht, wenn man irgendwie dabei zuschauen muss, dass, wenn man selber dann nichts mehr mitgestalten kann, die Situation eigentlich irgendwann wieder entstehen wird, wie sie vor dem Anlassdelikt Bestand gehabt hat.
Und was habt ihr versucht, um das Problem zu lösen?
Also wir sind im Moment noch dabei, alle Familienangehörigen separat für eine alternative Wohnmöglichkeit zu sensibilisieren.
Im Sinne von, er soll nicht in die Familie zurückgehen.
Ganz genau. Also familiennah, wohl schon, aber eben in eigene Wände, wo er dann auch quasi in seinem autonomen Reich sich bewegen kann und wohin er sich aber auch zurückziehen kann, wenn es ihm zu viel wird.
Aber das ist natürlich wirklich total schwierig, weil mit so einer, mit so einem Arrangement demonstrierst du ja schon allein von der Struktur her, er ist nicht zurückgekehrt, sondern er lebt allein. Das hat ja einen Rattenschwanz von Überlegungen wahrscheinlich in der Verwandtschaft. Gibt's die Ehe noch? Haben die sich getrennt? Warum wohnt er nicht allein? Warum wohnt er nicht zusammen? Das sind ja ganz, ganz, also das finde ich tatsächlich ein schwieriges Ziel in dem Kontext, das zu erreichen.
Es wird auch aus meiner persönlichen Einschätzung so sein, dass, wenn dann Weisungsmöglichkeiten der Behörden wegfallen, der Mann einfach wieder da einzieht.
Mhm. Manchmal gelingt es ja in so einem Familiensystem, so eine Person zu identifizieren, die es versteht. Und die kann dann so als Multiplikator wirken, ne?
Die gibt's tatsächlich an der Stelle auch. Das ist eine der Töchter.
Ja.
Aber die ist auch deswegen schon so ein bisschen das schwarze Schaf, weil sie eben für sich eine andere Beziehungsgestaltung gewählt hat als so eine klassische Ehe.
Und die wird als Kritikerin oder Ratgeberin nicht mehr ernst genommen, weil sie sowieso schon die kulturellen Werte verraten hat.
Genau.
Okay.
Und trotzdem hört man dann in manchen Dingen auf sie, weil sie auch den höchsten Bildungsstand erreicht hat von den Familienangehörigen. Und dann bei so Finanzsachen oder so wird sie zu Rate gezogen. Also die Achse kann man nochmal ein bisschen spielen. Und sie ist im Moment auch die Person, mit der wir versuchen, zumindest Risikoszenarien zu erarbeiten. So ab wann wäre wirklich gut, sich zu melden, bevor es kippt.
Arbeitet ihr mit so einem System von Grün, Gelb, Rot?
In dem Fall jetzt nicht. Das ist so ein bisschen abhängig von der Störung des Patienten, aber auch. Mhm. Ja.
Es gibt ja manche Nachsorgeeinrichtungen, die tatsächlich so ein System aufbauen, dass sie im Krisenplan so festlegen, jetzt ist Grün kein Interventionsbedarf, bei Gelb intensivierte Betreuung und bei Rot gibt es ganz klar 1, 2, 3, das muss jetzt passieren.
Mhm.
Das macht ihr so differenziert nicht.
Nein.
Okay.
Ja.
Gut. Okay.
Ja, das wäre es so zum Übergangs- oder Übertrittsmanagement. Fällt dir noch was ein?
Ja, mir fällt noch was ein. Dieser Punkt Wegfall des rechtlichen Rahmens. Was macht ihr da eigentlich? Versucht ihr irgendwie eine andere Form von Begleitung aufzugleisen, die ähnlichen, also es ist ja schon so, dass die Verpflichtung, also die Weisung ist viel schwächer als die ambulante Maßnahme, mhm, und der Bewährungszeitraum ist viel stärker als auch nur eine Weisung, die auferlegt wird. Das sind ja noch andere Möglichkeiten der Intervention. Aber wie nutzt ihr denn diese Zeit? Versucht ihr irgendwie nur den Betroffenen, die Betroffene, zum Verständnis zu bringen, dass sozusagen der Rahmen verinnerlicht werden muss? Oder was macht ihr da in der Situation? Also, weil du sagst gerade, ne, kaum werden die rechtlichen Weisungen wegfallen, wird der Mann wahrscheinlich in die Familie zurückkehren. Hat man ja auch keine Möglichkeit, das zu verhindern.
Hat man nicht. Das ist jetzt, glaube ich, auch eher ein Extrembeispiel in verschiedenerlei Hinsicht, weil man muss sagen, so viele Patientinnen von uns haben gar keinen so einen familiären Rahmen, in den sie zurückkehren könnten. Was wir machen, ist möglichst früh sehr, sehr weit lockern eigentlich. Also viele Patientinnen treten von euch aus ja in Wohneinrichtungen, die auch noch relativ hoch strukturiert sind, aus. Und wir versuchen eigentlich relativ zügig, wenn das gut funktioniert, in offenere, weniger gut betreute Wohneinrichtungen bis hin zu so eigenen Apartments, die nur noch aufgesucht werden, zu kommen, um eigentlich mit möglichst wenig Rahmenbedingungen zu testen, wie es funktioniert, damit man dann zurückrudern könnte, wenn noch die rechtlichen Rahmenbedingungen bestehen, wenn es nicht gut läuft. Wenn man diesen Schritt erst ganz am Ende macht, wenn eigentlich die bedingte Entlassung durch ist oder das Ende der Probezeit erreicht ist, dann kann man einfach gar nichts mehr machen, wenn es schief läuft. Und das ist oft schade. Insofern sind wir da teilweise relativ rasant unterwegs, wenn man bedenkt, wie lange bei euch vielleicht ein Übertritt vom hochgesicherten in geschlossenen Rahmen dauert, muss man sagen, dass wir manchmal schon nach 6 Monaten versuchen anzustreben, wirklich eine niederschwelligere Wohneinrichtung zu finden, und schauen dann immer mit den bestehenden Risikofaktoren, ob es verhebt.
Letzte Frage. Wie gehst du denn mit der Tatsache um, dass man so häufig so als Bittsteller auftreten muss? Mit Bittsteller meine ich, dass man ja für die Patientinnen werben muss, weil manche Bezugspersonen, Dienste, Einrichtungen erstmal nur sozusagen abstrakt den Fall betrachten und sagen, nee, wir nehmen keine, weiß ich nicht, Brandstifter oder sowas. Und dann muss man ja so viel, man redet sich ja manchmal den Mund fusselig, dass man das anders betrachten muss, weil man ja den Betroffenen sehr gut kennengelernt hat und ganz andere Informationen vielleicht zum Bedingungsgefüge der Tat hat. Aber dann trifft man manchmal auf Menschen, die in Positionen sind, wo sie halt sozusagen von ihrem Ja oder Nein hängt so ganz viel ab. Und dann ist das doch wahnsinnig frustrierend manchmal, oder?
Du, es ist manchmal wahnsinnig frustrierend. Also wir unterhalten tatsächlich eine sehr gut gepflegte Kartei an Wohneinrichtungen in der ganzen Schweiz, die mit ganz viel Sub-Aspekten geführt wird. Also wie viel darf da konsumiert werden? Wie viel Tagesstruktur brauchen die Klienten? Wie ist weit weg sind die da? Ganz genau. Und dann gibt es natürlich Wohneinrichtungen, mit denen wir positive Zusammenarbeitserfahrungen gemacht haben, die auch eher dann geneigt sind, Patientinnen zu nehmen. Auch weil sie vielleicht die Erfahrung gemacht haben, wenn was ist, dann sind wir auch schnell verfügbar und helfen.
Und gibt es dann auf der Karteikarte auch sozusagen die Nennung eines Namens einer Person, die man am besten anspricht, damit die Tür schon ein bisschen geöffnet ist, oder?
Das würde ich sagen, sind eher so gewachsene Netzwerkgeschichten, wo man vielleicht dadurch, dass man nochmal anruft, sagt, Mensch, schaut ihn euch doch wenigstens mal an, was erreicht. Es gibt aber auch tatsächlich Fälle, wo wir monatelang suchen und suchen. Und dann muss man ja auch sagen, wenn man dann was gefunden hat, dann kommt oft der Patient noch und findet es blöd oder zu grün oder zu urban oder zu klein. Okay. Und dann kommt noch der Beistand und findet es zu teuer. Oder es kommt die Tagesstruktur, die sagt, Mensch, dann muss der ja um 6 aufstehen und dann ist der nicht mehr pünktlich in der Fahrradwerkstatt. Ja. Also das ist schon so ein stetes Schachspiel, würde ich sagen, geeignete Platzierungen zu finden. Und noch schwieriger wird's letztlich, wenn man dann die Patientin dabei unterstützen möchte, eine eigene Wohnung zu finden. Denn Wohnraum in Zürich ist begrenzt.
Ich glaube, das ist nicht nur in Zürich so.
Ja, Vielleicht in Tokio auch. Und natürlich haben die Patientinnen Vorstellungen, wie sie wohnen wollen, die du und ich vielleicht auch gar nicht finanzieren könnten. Und dann muss man auch erstmal ganz viel Frustrationsarbeit mit denen aushalten. Mhm. Und dann kommen diese ganzen Bewerbungen, mhm. Wo sie natürlich auch oft prima vista schon etwas anders in Erscheinung treten. Dann kommt es dazu, dass man dann auch hilft, so CVs mitzugestalten für Wohnungsbewerbungen und Dossiers zusammenzustellen. Und das sind wirklich alle sehr kleinschrittige und sich wiederholende Themen, wo ich auch sagen muss, dass diese Multidisziplinarität natürlich Gold wert ist. Ja. Ja.
Du bist ja abschließend Schnittstellenexpertin, Fachexpertin für Übertrittsmanagement.
Ist das so?
Glaube ich schon, dass du von den Mitarbeitern unserer Klinik diejenige bist, die sozusagen da die meiste Erfahrung hat. Es gibt auch andere, die in dem Bereich arbeiten, aber das ist ja sozusagen dein, ja, das ist ja quasi auch dir sozusagen für dich entwickelt worden, dass du in dem Bereich mehr arbeitest. Fehlt denn was? Gibt es irgendwas, wo du denkst, das braucht's eigentlich noch?
Also da möchte ich jetzt eigentlich kein großes Fach aufmachen, aber für mich persönlich gäbe es schon Vorteile in so einer elektronischen Krankengeschichte, die über alle möglichen Institutionen hinweg zugänglich wäre.
Datenschutzrechtlich hochproblematisch.
Hochproblematisch, aber dennoch bin ich immer wieder darüber geschockt, wie viele extrem wichtige Informationen verloren gehen, wie zum Beispiel Medikamente. Obwohl man dick reingeschrieben hat, bitte nicht unter so viel abbauen, dann große Probleme, es trotzdem gemacht wird. Oder man eine tolle Medikamentenanamnese mitschickt und sagt, das hat nicht funktioniert wegen EKG-Veränderungen, das hat erektile Dysfunktion gemacht und das Ausschlag. Und es wird genau wieder mit den Medikamenten gearbeitet. Und man sich in den Kopf fasst und denkt so, Leute, wie kann das sein? Okay.
Ich hätte gedacht, dass du jetzt eine Tagesklinik ins Spiel bringst.
Eine Tagesklinik. Da muss ich sagen, würde ich vielleicht sogar eher eine Tagesstätte ins Spiel bringen. Ja. Denn ich würde sagen, die Patientinnen, die höher strukturiert sind und ein höheres Funktionsniveau haben, die können wir relativ gut in geschützten Arbeitsstätten unterbringen. Da gibt es in Zürich ganz, ganz viel über Bäckereien, über Konditoreien, über Werkstätten, Computer, alles Mögliche. Und das kann man auch in vielen Teilzeitpensen machen. Aber Patientinnen, die eben nur eine sehr kurze Konzentrationsspanne haben oder eher was Spielerisches brauchen, scheitern oft in Wohneinrichtungen wegen der Tagesstruktur, die extern vorhanden sein muss. Und da finden wir nichts.
Und wegen des rehabilitativen Anspruchs manchmal, oder?
Genau.
Dass es nicht reicht,
dass sie da einfach hingehen.
Ja, ja, das ist okay.
Genau. Und ich sag mal, so ein Ort, wo man im besten Sinne künstlerisch gestalten könnte, vielleicht eine Kochgruppe machen kann, die einen aber doch dazu zwingt, morgens aufzustehen, zu duschen, sowas. Ja. Und Tagesstätten sind natürlich etwas, was am schlechtesten finanziert werden kann. Dennoch wäre das was, wo wir sehr dankbar wären.
Friederike, vielen Dank für diesen Überblick über das Übertrittsmanagement, das Übergangsmanagement.
Und nun möchte ich dich fragen, welche Kostprobe hast du uns denn heute mitgebracht?
Welche Kostprobe ich euch mitgebracht habe? Ich möchte den Preisträger des Prix Goncourt aus dem letzten Jahr anpreisen. Er heißt Mohamed Mbougar-Sarr und hat ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt Die geheimste Erinnerung der Menschen.
Oha.
Und zwar ist, das klingt total
geheim.
Ja, aber es ist eine total spannende Geschichte. Und zwar erzählt er die Geschichte von einem jungen Mann, der durch Zufall darauf hingewiesen wird, dass irgendwann in den 30er Jahren ein afrikanischer Autor einen Roman veröffentlicht haben soll, den er aber nicht findet. Und angeblich sei der damals hoch gelobt worden, der Roman. Aber er kann diesen Menschen, den Autor, nicht finden. Und das Buch ist irgendwie verschwunden. Es gibt Kritiken über dieses Buch.
Zensur.
Ja, das ist, ich verrate nichts. Und er beschäftigt sich damit und begibt sich auf die Suche nach Buch und Autor. Und, das ist.
Wieso macht er das?
Weil dieser Mann offenbar künstlerisch beeindruckend sein soll und er will sozusagen dieses Kunstwerk irgendwie kennenlernen und verstehen, was ist denn eigentlich passiert. Und es ist vom Plot her total raffiniert, weil es total heutige Themen anspricht. Kolonialismus-Erbe, Rassismus, ist so eine Coming-of-Age-Geschichte auch, so Entwicklungsroman und so weiter. Es ist auch ein Detektivroman im Sinne von, wo ist der? Mhm. Gab's den? Wo ist der jetzt? Wo ist das Buch? Und so weiter. Und es ist sehr schön geschrieben und liest sich einfach ganz gut weg. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Zaunfall.
Wink mit dem Zaunfall, so ist es. Also kann ich nur empfehlen, tschüss und ade.